Fever Pitch, der Fußball-Podcast. Heute mit Pit Gottschalk.
Herzlich willkommen zum Fever Pitch Podcast. Pit, zu einer Sonderedition, würde ich mal fast sagen.
Ja, auf jeden Fall ein ganz besonderes Thema. Wir haben ja die Nachwehen von Bayer Leverkusen und die Emotionen gerade verdaut, ja. Und dann freue ich mich immer, wenn es so in der Zeit zwischen Bundesliga und Europameisterschaft Themen gibt, die mal über das Tagesgeschäft hinausreichen. Und das haben wir halt heute.
Ganz genau. Deshalb frage ich dich jetzt einmal, bevor wir unseren Gast vorstellen, wenn du die Formulierung hörst, ein Tor wie gemalt, welches Tor kommt dir da sofort im Kopf?
Andreas Brehme, ganz eindeutig Andreas Brehme. Das ist mir so präsent, erstens, weil ich befreundet war mit Andreas Brehme und weil das so die erste bewusste Weltmeisterschaft, die ich erlebt habe, war, also Gewinn der Weltmeisterschaft, vorher habe ich schon ein paar Weltmeisterschaften gesehen. Und dieses Tor drückt ein Lebensgefühl aus. Also ich bin Anhänger der 90er Weltmeister und da steht Andreas Brehme mit seinem Elfmeter-Tor einfach so symbolisch dafür. Und deswegen ist das hier ein Tor wie gemacht.
Bei dir das letzte Tor der WM, komischerweise bei mir das erste Tor der deutschen WM, Matthäus, dieses Solo gegen Jugoslawien.
Da siehst du, ne? Hauptsache große Spieler, Lothar Matthäus, Rekordnationalspieler Andreas Brehme, leider verstorben. Der erste Weltmeister von 1990, der verstorben ist, und das tut mir immer noch in der Seele weh. Ich habe immer noch so seine Begrüßungsformel im Ohr, wenn er mich anrief, Pit, mein Freund, das war immer so eine schöne Betonung, und dann werde ich immer ganz traurig, weil ich habe das noch nicht verwunden, dass er nicht mehr unter uns ist.
Unserem heutigen Gast kommen sicher nicht nur zwei Tore in den Kopf, wenn er diese Formulierung hört, sondern mit Sicherheit über 100. Javier Caceres, Journalist bei der Süddeutschen, der hat über Jahre nämlich seine prominenten Interviewpartner gebeten, ihr schönstes Tor zu zeichnen. Und diese Sammlung hat er jetzt als Buch veröffentlicht unter dem Titel Tore wie gemalt. Hallo Javier.
Hallo Malte. Hallo Peter.
Schön, dass du bei uns bist und uns ein bisschen über dein Buch erzählen möchtest. Sag mal, wie kommt man auf so eine Idee?
Tja. Kuriose Geschichte. Ich war 2005 in Chile für die Süddeutsche Zeitung unterwegs. Wir hatten damals so eine wirklich wundervolle WM-Bibliothek erstellt und ich war sozusagen beauftragt, möglichst viel Material ranzukarren über die WM 1962. Und ich stand dann, beziehungsweise saß dann zusammen mit Leonel Sanchez, auch verstorben mittlerweile, ein ganz berühmter chilenischer Stürmer jener Jahre, zusammen in einem Gasthaus namens Munich, und wir kamen irgendwann auf sein berühmtestes Tor zu sprechen. Das war ein Treffer gegen die UdSSR, die damalige UdSSR, und gegen Lev Yashin, worauf natürlich eine ganze Reihe von Leuten sich gehörig was eingebildet haben, gegen Yashin Tor geschossen zu haben. Und er hat mir das geschildert und geschildert und geschildert. Ich kam nicht dahinter, wie sich das wirklich auf dem Platz abgespielt hat. Und irgendwann habe ich ihm quasi in meiner Verzweiflung meinen Block rübergeschoben und habe ihm gesagt, sag mal, mal mir das doch mal auf. Wo habt ihr da genau gestanden? Wo war Yashin? Wo warst du? Es war so ein Freistoß vom Strafraum, vom linken Strafraumrand, und er hat da quasi mit dem Außenriss das Ding mehr oder weniger in den Winkel geschossen. Jetzt ein bisschen übertrieben, aber wenn man sich die Bilder anguckt, aber es war schon ein spezielles Tor, mit dem er Yashin überrascht hat, und bedeutete, dass die UdSSR ausschied, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, und Chile weiterkam. Die Chilenen wurden damals Dritter der WM. Die haben das Halbfinale gegen die Brasilianer verloren, die damals den Titel gewonnen haben. Ja, und ich habe mir dann, das Gespräch ging danach weiter, es bekam eine völlig neue Wendung, und ich habe festgestellt, dass das eigentlich ein sehr interessanter Kniff war, auch um mit Leuten, mit denen ich dann halt zu tun hatte, nochmal auf einer anderen Ebene zu kommunizieren. Und ich habe immer wieder dann Spieler nach ihren Toren gefragt, weil ich gemerkt habe, dass das diesen Fußballern wahnsinnig viel bedeutet hat. Und wie gesagt, also 2005, jetzt haben wir 2024, sind fast 20 Jahre, in denen ich auch in sehr vielen Ländern für die Süddeutsche Zeitung unterwegs war und auch eine Reihe von sehr interessanten Fußballern getroffen habe. Und irgendwann war die Sammlung halt so groß, dass man guten Gewissens sagen könnte, das kann man auch als Buch rausbringen. Und das ist jetzt passiert. Tore wie gemalt.
Ja, und der Café hat das Buch am Montag rausgebracht und ich habe ihn getroffen. Wie lange ist das jetzt her? 1-2 Wochen habe ich ihn in Hamburg getroffen und er hat mir dieses Buch als ersten Exemplare dann in die Hand gedrückt. Leider durfte ich es nicht behalten. Unter Waffengewalt musste ich es wieder rausgeben.
Das war das Einzige, was ich hatte.
Ja, genau. Aber es passiert ja selten, dass ich total neidisch bin. Und das war so ein Moment, ja, weil das ist so eine einfache und durchschlagen. Die Idee, seinen Gesprächspartner einfach ein Tor aufmalen, aufzeichnen zu lassen, dass ich gesagt habe, warum, Idiot, bist du nicht da drauf gekommen? Aber es gehört ihm einfach ein großer Dank, weil er hat ja das dann über Jahre für die Nachwelt dann erhalten. Und das ist aus zwei Gründen wirklich bemerkenswert. Erstens, er hat 130 Zeichnungen zusammengetragen und alle, die gezeichnet haben, es gibt ja einen, der hat nicht gezeichnet, das wird er uns gleich erklären, haben auch ihr Tor, das sie geschossen haben, beschrieben, wie sie es erzählt haben, also mit eigenen Worten. Und wenn man dann in dieser Erzählung Franz Beckenbauer hat oder Pelé, zwei Weltstars, die jetzt nicht mehr unter uns sind, dann ist das wunderbar für diese Nachwelt nachgelassen. Aber sag uns, wer hat nicht gezeichnet für dich, sondern etwas anderes abgegeben?
Also nicht gezeichnet haben natürlich eine ganze Menge Leute. Also dieses Buch erhebt natürlich kann keinen Anspruch auf Vollständigkeit erfüllen, weil das geht einfach nicht. Aber es gibt tatsächlich in dem Buch eine ganz, wie ich finde, sehr, sehr lustige Geschichte. Ich habe 2010 Michel Platini getroffen. Und Platini hat mir tatsächlich, das war eine Begegnung, die nur ums Tor kreiste, und er schilderte mir sein Tor. Es war so ein beim Weltpokalfinale Juventus Turin gegen Argentinos Juniors Mitte der 80er Jahre in Tokio. Und er schoss ein Tor, wenn man sich das auf YouTube anguckt, das ist wirklich überragend. Der hatte also den Ball im Strafraum bekommen, hat ihn mit der Brust angenommen, über sich selbst und seinen Gegenspieler hinweg gelupft. Und dann aus der Drehung Volley ins Tor geschossen. Und dann sage ich ja, also kannst du mir das nicht aufzeichnen, so wie ich das bei vielen halt gemacht habe. Man kann sich ja, wie das auf dem Platz, wo du ungefähr warst. Weil das Ganze fand natürlich ohne Videobegleitung statt sozusagen. Also man musste sich das tatsächlich nochmal neu vorstellen alles. Und dann hat er mir in das Büchlein reingeschrieben, Amitiés, also Freundschaft, Michel Platini, ein Autogramm, und reichte mir das zurück und sagte, ich kann das nicht malen. Es tut mir leid, weil das Tor wurde annulliert. Und dann, deswegen habe ich da einen weißen Bogen sozusagen von Platini. Und tatsächlich, also es ist völlig unerklärlich. Also im Grunde ist das ein riesen Schiedsrichterskandal. Also jeder VAR hätte das Tor nachträglich anerkannt. Und das da eigentlich, also wir haben uns dann dagegen entschieden, da Fotos reinzumachen von den Protagonisten, also um die Zeichnung wirklich leben zu lassen. Und da keine Konkurrenz entstehen zu lassen sozusagen, also zu Wort und zu dem eigentlichen Bild. Aber der lag wirklich auf dem Boden, das muss man wirklich sich angucken, wie er sich den Kopf sich längs auf den Rasen legt, den Schiedsrichter anguckt, den und den Kopf in die Hand legt. Das ist wunderbar. Also es ist wirklich ein fantastisches Tor zum einen. Und ich habe jetzt letzte Woche in Madrid, deswegen hast du recht, es war vor zwei Wochen, dass wir uns getroffen haben in Hamburg, Pitt. Letzte Woche in Madrid habe ich den Michael Lauter getroffen, der tatsächlich auch in dem gleichen Endspiel auch ein sehr schönes Tor geschossen hat. Der hat sich kaputt gelacht, genauso wie wir jetzt eben, weil es ist natürlich eine herrliche, also auf den Reaktionsschnelligkeit von dem Platini, das war von mir, ich könnte immer noch lachen.
Der konnte jetzt das Tor natürlich nicht malen. Wie schwer ist es gefallen, andere Spieler aufzuschließen und dafür zu überreden oder dazu zu überreden, dieses Tor dann auch zu malen? Haben sich einige geziert?
Geziert haben sich so einige. Also Beckenbauer haben wir schon erwähnt. Bei Beckenbauer musste ich so ein paar Mal sozusagen anklopfen. Das war mal so ein bisschen schwierig.
Hat er nicht geziert?
Aber ich glaube, also es ist ja eine gewisse Hemmung da. Also auch Günter Netzer hat sich geziert. Also, er hat es eher so widerwillig gemacht damals, aber er hat es getan. Da ist so eine Hemmung dabei, die irgendwie so, ich glaube, daher rührt, dass Fußballer zum einen also mit den Füßen zwar genial sind, aber nicht glauben, wirklich gut zeichnen zu können. Also tatsächlich ist es bei Günter Netzer dann im Nachhinein so gewesen, weil ich habe auch Netzer 2010 getroffen und habe jetzt 14 Jahre später festgestellt, ich habe das Band nicht mehr gehabt, auf dem ich aufgezeichnet hatte, was Netzer mit zu diesem Tor erzählt hat. Also habe ich ihn nochmal anrufen müssen mit Vermittlung von Vinny Schäfer, der großartig geholfen hat in dem Fall. Und Günter Netzer sagte mir, Herr Kasseres, ich kann nur den Hut vor Ihnen ziehen. Ich kann nur den Hut vor Ihnen ziehen. Ich habe Zeit meines Lebens immer gewusst, was ich kann und was ich nicht kann. Und wenn ich etwas nicht kann, dann ist es Zeichnen. Und dass Sie mich dazu gebracht haben, ein Tor aufzuzeichnen, das ist schlicht unglaublich, so sinngemäß, ja, also ziemlich genau, und ungefähr auch in diesem Ton. Und also ich, wie gesagt, also es ist glaube ich so eine Schwelle gewesen, die relativ einfach dann tatsächlich bei den meisten zu überwinden war, weil ich hatte eigentlich die Zeichnung immer in einem einzigen Block, den ich auch immer da mitgeschleppt habe. Und je mehr Fußballer in diesem Block waren, also je mehr sozusagen, jetzt mal salopp formuliert, je mehr Fußballer die Hosen runtergelassen hatten, desto einfacher wurde es und je interessanter auch die Namen waren. Also wenn, klar, wenn
ja, dann möchte ja jeder in dem Club dieser Spieler mit dabei sein.
Also, ne? Pelé, das sage ich denen dort auch. Also Pelé hat gezeichnet, Beckenbauer hat gezeichnet, Günter Netzer und so. Waren die relativ schnell davon überzeugt. Also diejenigen, es gab ein paar, die gesagt haben, aber es sieht doch blöd aus. So, das kann man denen natürlich auch sagen, aber schau dir die anderen an. Das ist alles keine Ahnung. Das sind alles keine Werke von Caspar David Friedrich. Ja. aber sehr interessant, weil sie teilweise ein bisschen was erzählen. Es gab auch ein paar, die komplett Nein gesagt haben. Uwe Seeler ist leider quasi vor mir weggelaufen. Der wollte auch nicht. Ich glaube, aus ähnlichen Gründen. Nee, beim Zeichnen mach ich mit. Mhm. Ronaldo auch. Ronaldo, mit dem habe ich tatsächlich, den habe ich.
Ronaldo 1 oder Ronaldo 2?
Wenn ich von Ronaldo rede, dann rede ich immer nur von Ronaldo 1. dem echten, dem Brasilianer, dem dicken Ronaldo. Den habe ich wirklich, ist ungelogen, zufällig in einem Hotel in Madrid getroffen, am Fahrstuhl. Und hatte auch zufällig dieses Büchlein dabei. Wir waren, glaube ich, im gleichen Hotel. So. Und da kam er aus dem Fahrstuhl raus, dann habe ich ihn angesprochen und habe mir das gezeigt und so weiter und so fort. Und dann haben wir über sein Tor geredet. Das ist natürlich das Tor gegen Celta de Vigo. Das ist auch ein relativ spannendes, berühmtes Tor mit dem FC Barcelona. Bobby Robson noch Trainer beim FC Barcelona und er rennt über den halben Platz und wirklich mäht alles nieder. Auch darüber konnte man mit ihm wunderbar erzählen, aber in dem Moment, wo ich ihm gesagt habe, willst du das für mich aufzeichnen, war er weg. Und zwar schneller als hinter ihm, vor jedem Abwehrspieler, der ihm auf die Füße getreten ist.
Aber ich muss dir die Frage stellen, bist du eigentlich wahnsinnig, diesen Block mit auf Dienstreise zu nehmen? Wie groß ist die Gefahr, dass da, ich sag mal, dass man es dir klaut? Ich in der Nähe, ich hätte es dir geklaut, aber es kann ja auch mal ein Wasserschaden passieren und dann ist alles versaut. Du kommst in blöden Regen rein, es läuft dir Wasser in die Tasche. Das ist doch viel zu gefährlich.
Ja, aber es hilft ja nichts. Also es ist tatsächlich, also ich glaube, ich habe ja eben versucht zu erklären, ich glaube, ein Schlüssel dazu, dass ich Leute dazu bewegen konnte, zu zeichnen, hatte viel damit zu tun, dass sie die Dinger gesehen haben. Also das war tatsächlich sozusagen ein dieser Modus operandi hat zum Erfolg geführt.
Wir zeigen im Newsletter am Dienstag 3 Zeichnungen. Dein Verlag, der Inselverlag, der zu Surkamp gehört, soweit ich weiß, hat uns 3 Zeichnungen zur Verfügung gestellt. Franz Beckenbauer ist mit dabei. Das ist die erste Zeichnung. Die zweite Zeichnung ist Mario Götze. Mhm. Aber die dritte ist von Gerd Müller, vom großen Gerd Müller. Mhm. Wann hast du ihn getroffen? Und ich sag mal, seine Zeichnung ist anstrengend. Es ist schon fast expressionistisch. Wo hast du ihn getroffen? Wie hast du ihn überzählt?
Da war er noch mit dem FC Bayern auf Reisen. Also es ist wirklich lange her. Es muss, ich kann das genaue Datum, kriege ich nicht mehr hundertprozentig zusammen. Aber das muss mindestens 14 Jahre her sein. Also ich war zu dem Zeitpunkt in Madrid Korrespondent für die SZ und habe ein Spiel vom FC Bayern betreut und bin ins Hotel gegangen. Also ich kann mich an den Ort erinnern, ich kann mich an die Situation erinnern. Ich kann mich an den Ort erinnern, der Ort war das Hotel Palace in Madrid. Das war bei mir, ich habe da um die Ecke gewohnt, das ist einer von den 5-Sterne-Schuppen da, wo immer Fußballmannschaften absteigen.
5-Sterne-Hotel mit so einem Block, da kann nichts passieren. Okay, genau. Lass mich überzeugen.
Und auch da war es so, dass Gerd Müller mir über den Weg gelaufen ist. Und ich muss ihn ein bisschen sozusagen in Schutz nehmen, was die Qualität der Zeichnung anbelangt. Ich hatte auch damit zu tun, dass ich nur einen blöden Kugelschreiber dabei habe, der tatsächlich versagt hat, als er das erste Mal angesetzt hat, um das aufzuzeichnen. Ich habe im Grunde einen ersten Versuch von Gerd Müller und dann das vollendete Werk in Anführungszeichen. Und was ich tatsächlich faszinierend fand, wie schnell das die Antwort da auf die Frage kam, was denn sein wichtigstes Tor gewesen sei. Weil ich meine, dann war da ja, oder sein, ich habe gefragt, was sein wichtigstes sein später, das erinnerungswürdigste Tor seiner Karriere. Und da sagt er, ist doch klar, welches, also WM-Finale 74 gegen die Niederlande. Ja. Und damit, ja, mit dem Tor wurde Deutschland Weltmeister und das kann man dann wohl nachvollziehen. Aber ja, der hat, ich persönlich zum Beispiel finde, es gab mal, glaube ich, gegen Arminia Bielefeld ein Tor, wo der auf dem Boden lag und ziemlich der ZDF-Reporter auf die Idee kam, mal nachzuzählen, wie viel Bewegungen er innerhalb von 2 Sekunden macht. Nämlich, das waren um 7 oder 8, also eine unfassbare Reaktionsfähigkeit. Das schätze ich an ihm, aber dieses Tor ist natürlich Gold wert in jeder Hinsicht.
Warst du mal mit der Auswahl eines Tores nicht einverstanden und hast deinen Gesprächspartner überzeugt, ein anderes Tor zu nehmen?
Nein. Es war, es gab dann am Ende, es gab immer wieder mal welche, die gesagt haben, ich hatte 2 oder 3, die richtig wichtig waren. Aber dann, also je länger man mit denen darüber sprach, war dann immer klar, dass es doch eins gibt, was sei es, weil es einen Titel bedeutet, Titelgewinn bedeutete, was auch immer. Das steht dann doch über allem, markiert die Karriere, ist das, woran sich alle erinnern, er selber dann auch. Manchmal ist es das erste Tor der Karriere, wie bei Marcial Amoroso, früher Stürmer bei Borussia Dortmund unter anderem. Besonders rührend fand ich persönlich die Geschichte, die Lilian Thuram erzählt hat. Lilian Thuram, der französische Nationalspieler, der 1998 im Halbfinale 2 Tore schießt, die Frankreich ins WM-Finale schießt, seine Autobiografie nach diesem Tag benennt, geboren am 8. Juli. Aber dann, als ich ihn fragte, was das wichtigste Tor seines Lebens gewesen sei, ich spreche eher schlecht Französisch, wahrscheinlich habe ich ihn gefragt, was das wichtigste Tor seines Lebens war, und nicht seiner Karriere, das ist ein kleiner Unterschied, dann sagte er, es ist ein Tor, was ich in einer Jugendmannschaft erzielt habe, ich weiß gar nicht genau wann, war ein Testspiel, die wollten mich in diesem versnobten bürgerlichen Club nicht aufnehmen, ich kam aus einer Banlieue und habe dann in einem Spiel, ich rede jetzt mal aus dem Gedächtnis, ich glaube, 4-3 oder 5-4 gewonnen und ich habe von den 5 Toren, wenn es 5 Tore waren, habe ich 4 geschossen, wenn es 4 Tore waren, waren es 2. Jedenfalls, das letzte war eine abgerutschte Flanke, die flog im Winkel, danach war ich in diesem Verein drin, in dem ich wollte. Und so, wenn dieses Tor nicht gewesen wäre, wäre ich nie Profi geworden. Und deswegen sage ich, also sind diese Form der Geschichten, die machen das Buch auch aus. Die Zeichnung natürlich ist überhaupt keine Frage, aber das ist manchmal erfährt man auf diesem Wege Dinge, die man nicht zu fragen gewagt hätte sozusagen. Also du weißt es oder ihr wisst es beide, wenn man mit einem Fußballer oder einem Weltmeister zusammensitzt, dann fragt man ihn nicht nach irgendeinem Tor aus der Jugend, sondern nach irgendwelchen Sachen, die sich in Schachzeichen verkaufen lassen. Aber da kommen manchmal Sachen zustande. Und ein anderes Beispiel, aktueller Spieler, Christopher Trimmel. Wenn ich den nicht gefragt hätte, was sein wichtigstes Tor gewesen ist, hätte man nicht darüber geredet, dass er eigentlich Stürmer gewesen war. Und in seiner Karriere einmal einen Hattrick erzielt, und zwar den zweitschnellsten der Hans Krankl der österreichischen Fußballgeschichte. Innerhalb von 6 Minuten, glaube ich. Mhm. Also die Frage lohnt sich oft, weil man Dinge erfährt, die man nicht vermutet. Das ist auch einer der Gründe gewesen, weshalb ich das gemacht habe. Also es war ja in dem Sinne keine, als ich da 2005 damit angefangen habe, das war ja keine Idee oder das jenseits jeglicher Vorstellungskraft, dass ich daraus so ein Buch machen würde und dann auch noch mit solchen Namen. Es war oft oder lange Zeit Mittel zum Zweck.
Und wie viele Spieler haben deine Erwartungen erfüllt, dass du vorher im Grunde schon genau wusstest, welches Tor sie zeichnen werden?
Puh, gute Frage. Das könnte ich jetzt gar nicht genau sagen. Ja. Also bei manchen liegt es wirklich auf der Hand. Lothar Matthäus ist der Name gefallen. Der hat natürlich auch wahnsinnig schöne Tore geschossen. Der hat ein bisschen, das ist einer von denen, die gezweifelt haben. Nämlich ein Tor von Bayern München oder vielleicht doch das WM-Tor. Und ich hätte ihn, glaube ich, darum bestärkt, das WM-Tor zu nehmen, weil letztlich macht das so viel aus für die Geschichte des Fußballs der Bundesrepublik plus wie er dann selber sagte, dieses Tor ist, also das stellt mich in gewisser Hinsicht als Fußballer, als das da, was ich war, als Fußballer, offensiv stark, Vorwärtsdrang, Mut, Entschlossenheit, ne? Dieses Tor gegen Jugoslawien ist ja bei der WM 1990 spektakulär. Aber er sagte auch was ganz Interessantes, also ich habe dabei mitgeholfen, diesen Ball im Mittelfeld zu erobern. Ich war mit dabei. Und das ist auch für mich immer wichtig gewesen. Deswegen, also es ist schon ganz spannend, was man in solchen Gesprächen über so kleine, im Grunde sind das ja Momente, sind ja Augenblicke, dann über von Fußballern erfährt.
Du hast 2005 angefangen, diese Zeichnungen einzusammeln und dann hat man den Blog, erfüllt sich langsam. Wann ist die Entscheidung gefallen, daraus ein Buch zu machen und wie bist du dann vorgegangen, dass ich dann tatsächlich auch erscheint, das Buch, was du als Idee geboren hast?
Ich ehrlich gesagt, es gab so ein paar, einen kleinen Kreis von Kollegen, von Vertrauten, die wussten, dass ich diese Dinge habe und dass ich auch sehr viele hatte. Also ich, wie gesagt, Pelé, Kempis, ich schau mal, Di Stefano, Alfredo, der große Alfredo Di Stefano. Und ich war mal kurz drauf und dran, das in der Pandemie zu machen und habe das dann wieder irgendwie verworfen aus Grund, ich weiß gar nicht mehr, wieso richtig. Irgendwie hatte man da, glaube ich, andere Sachen im Kopf, als sich darum zu kümmern, ein Buch zu machen. Und was dann tatsächlich sehr einschneidend war, letztlich waren die Tode von Johann Cruyff und von Maradona. Also ich, in dem Buch sind ja, wie gesagt, Beckenbauer, Di Stefano, Pelé, also drei der ganz Großen. Und dass die anderen beiden Großen, in Anführungszeichen, also dass da keine Chance mehr besteht, die dann noch dazu zu kriegen. Das war so ein Moment, wo ich sagte, okay, ich habe jetzt also zahlenmäßig sowieso genug und sehr viel besser kann es nicht werden, in Anführungszeichen, obwohl immer wieder neue Fußballer nachwachsen und naja, also klar, ich bin jetzt ein paar Mal gefragt worden, wo ist Messi, wo ist Cristiano Ronaldo? Dieses Buch lebt ja auch so ein bisschen davon, dass ich diesen Leuten in einer einigermaßen entspannten Atmosphäre gegenüber sitzen konnte. Das hat bei denen nicht gegeben. Das ist auch einer der Gründe, warum es nur eine Frau gibt. Ich habe mich eigentlich so gut wie nie mich mit Frauenfußball befasst, beruflich. Hatte also sehr, sehr wenig Kontakt mit Frauen, Fußballerinnen und habe ich deswegen beschränken müssen auf das Tor von Nia Künzer, was ja wiederum ein fantastisches, wichtiges Tor der deutschen Fußballgeschichte ist, nämlich das Golden Goal zum WM-Titel zum anderen. Und die zweite Geschichte, wo nur Frauen in Anführungszeichen eine Rolle spielen, ist Juan Pablo Solín, der frühere argentinische Nationalmannschaftskapitän und auch zeitweise beim Hamburger SV aktiv. Mhm. Der hat tatsächlich nicht ein eigenes Tor genommen, sondern hat angefangen, einen kleinen Text zu verfassen. Der ist ja ein bisschen intellektuell angehaucht. Solin hat auch früher Berichte verfasst für so Stadionmagazine und so Sachen. Eine ganz kuriose Geschichte. Und der sagte, das wichtigste Tor war im Grunde nach seiner Karriere, als sie eine Frauenmannschaft in Argentinien in einem Armenviertel unterstützt haben. Und das ist etwas, worauf er stolz ist, nicht auf ein bestimmtes Tor. Also ganz
schön. Aber sag uns ganz kurz, das Buch, es heißt Tore wie gemalt. Was kostet es und wo kann man es kriegen?
Also, es kostet 22 Euro. Man kann es beziehen direkt über den Suhrkamp Verlag. Die haben einen Vertrieb. Und soweit ich weiß, in allen Buchhandlungen. Also es ist und lieferbar.
Bei Amazon, ich habe nachgeschaut.
Und bei Amazon gibt es auch. Mhm. Ja, genau. Aber lieber in einer kleinen Buchhandlung an der Ecke bestellen. Die sind wichtig. Ich wohne hier in Berlin und gehe hier gerne die Straßen entlang in meinem Viertel. Es sind auch Buchhandlungen da, die nicht zu einer großen Kette gehören. Die beleben das Viertel wirklich. Das ist schön.
Musstest du eigentlich die Fußballer, sofern sie noch unter uns weilen, um Erlaubnis fragen für die Veröffentlichung?
Ich habe das getan. Also in dem Moment, wo diese Zeichnungen entstanden sind, ist das Ganze natürlich, habe ich den mit auf den Weg gegeben, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass ich das irgendwann veröffentliche. Jedenfalls in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren. Das ist also das mittlerweile, das vielleicht entsteht daraus mal ein Buch, das war so mein Spruch. Aber ja, ich habe jetzt das war tatsächlich der anstrengendere Teil des Prozesses, viele Fußballer nochmal angeschrieben. kontaktiert, angerufen. Also habe ich jetzt nicht nur Zeichnungen, sondern auch die Privatadressen von den Fußballern, weil denen schicke ich natürlich ein Buch, ein Belegexemplar, frei aus, egal wo sie wohnen. Ja, und naja, das ist tatsächlich mit den Verstorbenen ist das natürlich nochmal eine andere Herausforderung, aber es auch das hat weitgehend funktioniert.
Hat sich jemand verweigert, dass du es veröffentlichen kannst im Nachhinein?
Nein.
Sag mal, und welches Tor vermisst du selbst im Buch?
Maradona habe ich schon erwähnt und es gibt für mich kein Tor, das von der ganzen Art, wie es zustande kam, von der Bedeutung des Spiels, von der politischen Überlagerung des Spiels größer ist als das Tor, das zweite Tor, was Maradona 86 gegen die Engländer geschossen hat. Dieses Dribbling.
Der Sololauf oder Jan Gottes?
Der Sololauf. Der Sololauf ist ja sozusagen, es ist ja wie ein Kunstwerk, das den Freispruch heraufbeschwört für die Sünde, die der begangen hat, mit dem Antwort, was ja auch wieder eine ganz eigene Geschichte hatte. Ja, es ist ein Teil des Selbstverständnisses einer Generation von argentinischen Fußballern, dass dieses Tarnen, Tricksen und Täuschen so dazugehört. Aber dieses Tor wäre natürlich großartig gewesen. Ja. Was soll ich sagen? Also ich muss gestehen, dass ich jetzt am Ende dieser Sammlung nur sagen kann, ich bin echt ein bisschen stolz, was da alles drin ist.
Und das darfst du sein.
Dass der Diego nicht dabei war. Ich habe es ein paar Mal probiert. Das war immer kompliziert über ein paar Ecken. Und in zwei Fällen war nur noch eine letzte Ecke sozusagen, nämlich einmal bei der WM 2014, da habe ich einen deutschen Radiokollegen vertreten müssen bei einer Fernsehsendung, die Maradona selbst hat, also Maradona sollte dort auftreten und ich als Experte dazugeladen werden, als deutscher Reporter. Das Problem war, dass Maradona nicht kam zu seiner eigenen Sendung und ich dann mit meinem Blog und meinem Stift da eine Stunde mit dem Radiokommentator und dem Schiedsrichter zusammengesessen habe und die Sendung gestrichen habe für Diego. Also ich habe eine Sendung für Diego Maradona bestritten. Und 2018 habe ich es auch nochmal probiert, aber es ist ganz interessant. Also sowohl der Moderator dieser Sendung, also ich sagte eben Radiomoderator, es war eine Fernsehsendung, der Radiokommentator dieses berühmten Tores, Victor Hugo Morales, ist natürlich mit Maradona wahnsinnig verwoben. Kein Zufall, dass die beiden zusammen eine WM-Sendung hatten. Ja. Und der andere ist der Biograf, Daniel Cucci, mit dem ich ganz gut kann. Die sagten mir beide dasselbe, als ich denen gesagt habe, pass auf, kannst du nicht irgendwie zusehen, ich habe diese Sammlung, die sagten alle, super, finden wir super, aber unser Verhältnis zu Diego beruht darauf, dass wir ihn nie um irgendetwas bitten. Seine Großzügigkeit ist für uns groß genug, aber wir haben ihn nie um einen gepreist. Und deswegen bin ich im Fall von Maradona gescheitert. Ja.
Das muss man akzeptieren.
Ja. Ne? So. Unterkante, Latte, Linie raus. Sozusagen.
Und kein VAR, der da noch irgendwas dran machen kann.
Wer weiß. Also der bei mir auf der Facebook-Seite hat es Markus Merk gemeldet, fand also die Idee auch super und dachte, das wird alles noch vom VAR überprüft. Also.
Ehrlich gesagt, hättest du ja Markus Merk auch fragen können, welches das schönste Tor, das er dann tatsächlich freigegeben hat.
Ja, möglicherweise. Er hoffe, dass er keins dabei ist, was er verpfiffen hätte, ja. Merk hat Humor, ja, das ist interessant. Von Merk ist ja berühmterweise der Schiedsrichter gewesen beim ersten Länderspiel von Leo Messi in Ungarn. Und hat den Messi nach, ich glaube, 3 oder 4 Minuten vom Platz gestellt, was völlig überzogen war. Also insofern müsste man vielleicht tatsächlich nochmal checken, ob da nicht irgendwas dabei ist. Ein Handtor ist dabei, das könnte man nochmal, von Pochettino, Mauricio Pochettino.
Also ich kann dieses Buch, ich habe es gesehen, ich kann es nur empfehlen, es wird in viele Sprachen übersetzt werden, weil es natürlich ein internationales Werk ist bei der Starbesetzung. Ja. Also ich kann nur sagen, auch im Namen von Malte, toi, 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 dass das ein Erfolg wird. wir helfen hier gerne mit diesem Podcast, das ist erfolgreich. Der Newsletter www.feverpitch.de wird auch darauf eingehen und drei Bilder zeigen, aber wie gesagt, 127 andere Bilder warten darauf, bewundert zu werden. Ich wünsche dir alles Gute, dass dieses Buch wirklich ein großer Erfolg wird.
Vielen Dank, Pitt. Vielen Dank, Malte.
Ja, danke dir auch.
Feverpitch, der Fußballpodcast.